Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Equal Pay, also gleiche Bezahlung, das haben ZuschauerInnen von der Tribüne gerufen beim Finale der Fußballweltmeisterschaft. Die USA ist Weltmeister geworden und warum die Siegerpose der Fußballspielerin Megan Rapinoe jetzt als ikonografisch gehandelt wird, darum geht es gleich hier im Kompressor heute mit Azadeh Peshman. Die Fußballerin Megan Rapinoe, die muss man eigentlich schon fast gar nicht mehr vorstellen. Das Video, in dem sie ziemlich deutlich klar macht, dass sie, wie bei den Gewinnermannschaften eigentlich üblich, nicht ins Weiße Haus gehen möchte, hat für ziemlich viel Resonanz gesorgt. Auch wenn sie in Washington einen großen Bogen um das Weiße Haus machen wird, an der traditionellen Konfetti-Parade, die in Kürze stattfindet, wird sie in jedem Fall teilnehmen. Megan Rapinoe war aber nicht nur wegen ihrer politischen Einstellung im Gespräch, sondern auch, weil im Zuge der Frauenfußballweltmeisterschaft mal wieder deutlich wurde, dass über Sportlerinnen anders berichtet wird als über Sportler.
In der gesamten Sportberichterstattung in Deutschland, TV, Print, Radio, kommen nur in 15% aller Berichte Sportlerinnen vor. Wenn sie abgebildet werden in Fotos, dann viel, viel seltener in Siegerposen oder im Rahmen der sportlichen Aktion, sondern sie werden tatsächlich eher als, in Anführungszeichen, Frauen positioniert.
Das sagt die Kölner Medienforscherin Daniela Scharf. Die Fußballerin Megan Rapinoe wiederum wird jetzt überall in ihrer typischen Siegerpose gezeigt. Mittlerweile gibt es auch schon Memes mit diesem Bild, wie sie zufrieden lächelnd beide Arme nach oben streckt. Die Journalistin und Herausgeberin des Missy-Magazins Stefanie Lohaus hat sich dieses Bild und vor allem diese Pose mal genauer angesehen. Hallo.
Hallo.
Was hat es mit dieser Pose auf sich? Also was sagt sie aus?
Naja, die Pose von Rapinoe, die zeigt vor allem Offenheit, Selbstbewusstsein und Stärke. Also sie stellt sich sehr ruhig an den Spielfeldrand nach den Toren. Also von Männern kennen wir ja häufig diese Faust, die vielleicht auch in Deutschland als Bäckerfaust bekannte Pose, die eher in sich gekehrt ist und so Stärke zeigt. Und Rapinoe möchte quasi die ganze Welt umarmen, lädt das Publikum ein, teilzuhaben, lässt sich aber auch feiern. Es ist so ein bisschen majestätisch, die Arme nach oben gerichtet und sie zeigt die Handflächen, das signalisiert Ehrlichkeit, Offenheit, hier bin ich. Sie zeigt ihren Körper, auch das ist ja bei Frauen nicht immer gewöhnlich. Wir werden ja dazu erzogen, zum Beispiel auch die Arme, Beine zu kreuzen. Sie zeigt sich eben mit ihrer ganzen Körperlichkeit, mit ihrem Stolz, mit ihrer Offenheit. Sie ist zufrieden, sie lächelt, das finde ich auch interessant, weil vor allem im Sportzusammenhang ja häufig eher so verzerrte Gesichter gezeigt werden. Und auch das, finde ich, signalisiert nochmal, wie sie da einfach steht und wie sie sozusagen mit sich selbst auch im Reinen ist und zufrieden ist.
Also sozusagen entgegen aller Stereotype. Jetzt wurde ja jetzt schon eigentlich ziemlich viel über Megan Rapinoe berichtet. Wie haben die Medien jetzt eigentlich auf die Pose konkret reagiert?
Ja, das fand ich überhaupt interessant, dass das sozusagen im Jahr 2019 noch kommentiert wird. Jetzt haben wir gerade auch noch diese Einschätzung davor gehört, dass es eben tatsächlich einfach ungewöhnlich ist, obwohl es, denke ich, im Sport und auf den Sportplätzen gar nicht eine ungewöhnliche Pose darstellt. Also diese Posen dienen ja auch dafür, ja in unserer Mediengesellschaft Bilder zu erzeugen. Und diese Bilder werden aber anscheinend immer noch so selten gezeigt, dass das jetzt sozusagen wiederum für Aufsehen sorgt. Und interessant ist eben, es gab ein wenig kritische Anmerkungen. Also der britische Reporter Piers Morgan, der auch mal für CNN gearbeitet hat, der hat das Foto von ihr bei Twitter gepostet mit den Worten Miss Rapinoe sure does love herself und dann can't wait to see our lionesses. Also damit meint er die englischen Nationalspielerin dent that stupendous ego. Ja, also das ist sozusagen, dass die ihr Erstaunen, Ego, ihr Selbstbewusstsein ja anbeulen werden. Und für ihn scheint das sozusagen immer noch ein Affront zu sein, dass eine Frau sich selbstbewusst darstellt. Wenn wir jetzt aber in den männlichen Sport schauen, keine Ahnung, eben bei Ronaldo oder diversen anderen Fußballspielern, dann ist das eine völlig normale Pose.
Sportler und Sportlerinnen werden ja auch nicht selten zu Ikonen hochstilisiert und jetzt auch in diesem Fall, also in der Berichterstattung, fällt dieses Wort ikonografisch im Zusammenhang mit dieser Siegerpose ziemlich oft. Ist das jetzt eine ikonografische Pose und vielleicht sogar Megan Rapinoe eine Ikone?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es eben so, wie ich es gerade beschrieben habe, dass es eigentlich alltäglich sein müsste, ist es aber eben nicht. Und ich glaube, wir können diese Pose auch nur im Zusammenhang mit ihrem politischen Engagement wirklich deuten. Also Rapinoe ist in mehrfacher Hinsicht ein Vorbild und sehr ja politisch freimütig. Sie ist eine Ikone sowieso schon der LGBTIQ-Bewegung in den USA. Sie ist offen lesbisch, zeigt ihre Freundin. Sie hat auch schon seit vielen Jahren verweigert sie zum Beispiel das Singen der Nationalhymne aus Gründen, also aufgrund, um gegen die politische Gewalt, Polizeigewalt in den USA zu protestieren. Sie hat eben den US-Fußballverband verklagt aufgrund von ungleicher Bezahlung. Und ich denke, diese Pose in dem Zusammenhang mit diesem Engagement zeigt auch nochmal, wie selbstzufrieden sie damit ist. Ja? Also es geht eben nicht nur um den sportlichen Erfolg, das Tor, das gerade erzielt wurde, sondern eben auch um sie als ganze politische Person auf dem Spielfeld, die ein Vorbild ist. Und wie wir ja auch schon am Anfang gehört haben, das Skandieren der Equal Pay Parole ist auch kein Zufall. Ne? Also sie wird auch genauso wahrgenommen. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Und ich glaube, diese Kombination, die macht es sozusagen ikonisch, weil sie mit ihrer ganzen Person, mit ihrem sportlichen Erfolg, mit ihrem politischen Engagement für ein ja, liberales, offenes Amerika einsteht und gegen auch die Politik von Trump, den sie ja eben verweigert, einen Besuch abzustatten.
Megan Rapinoe und das ikonografische Potenzial ihrer Siegerpose. Stefanie Lohaus, vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Peschmann.
Musikstreaming-Dienste haben nicht den allerbesten Ruf. Formatierte Musik, Songs, die mittlerweile auch gar keine Intros mehr haben oder Algorithmen, durch die die Abrufzahlen manipuliert werden, das sind jetzt nur einige der Negativschlagzeilen in diesem Zusammenhang. Vor allem unbekannte KünstlerInnen ohne große Plattenfirmen im Rücken haben oft das Nachsehen und verdienen eher weniger daran, wenn ihre Songs auf den großen Plattformen verfügbar sind. Aber es gibt auch Gegenbeispiele und Erfolgsgeschichten, und zwar beim Hörspiel. Das Hörspiellabel Maritim konzentriert sich mittlerweile sogar hauptsächlich auf Streaming. Warum das so ist, das erklärt Sebastian Probert, Geschäftsführer vom Hörspiellabel Maritim. Hallo.
Hallo, grüß Sie.
Wer hört eigentlich heutzutage Hörspiele?
Also im Grunde ist es ganz breit gefächert aufgrund der Historie. Wir haben ja alle in den 80er Jahren die drei Fragezeichen oder TKKG gehört. Und diese Zielgruppe ist mittlerweile mitgewachsen. Das heißt, die Kernzielgruppe ist zwischen 35 und 50, würde ich mal sagen. Aber gerade durch die Streamingdienste oder auch Portale wie YouTube gibt es auch sehr viel Jüngere, die sich den Hörspielen widmen.
Ich habe gerade eben schon erwähnt, dass Hörspiele vor allem auf Streamingdiensten sehr erfolgreich sind. Warum ist das so?
Ich glaube, aufgrund der Abo-Modelle, man zahlt ja bei einem Streamingdienst im Schnitt meistens 10 Euro im Monat und kann dafür so viel hören, wie viel man möchte. Und ich glaube, dadurch sind die Leute viel experimentierfreudiger als früher, wo man sich dann für eine oder zwei CDs im Monat entscheiden musste. Also es wird sehr viel ausprobiert und die meisten bleiben dann bei unseren Hörspielen hängen, würde ich mal behaupten.
Sie haben auch gerade die CDs erwähnt. Ich kenne Hörspiele noch auf Kassetten. Kaufen Menschen eigentlich noch Hörspiele, die auf CDs zu hören sind?
Also ich glaube, die großen Blockbuster wie die drei Fragezeichen, die verkaufen selbstverständlich noch CDs. Auch im Kinderbereich werden überwiegend CDs verkauft. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Hörspiel der neue Fortsetzungsroman ist. Das heißt, die Leute können es wunderbar mobil konsumieren, auf dem Weg zur Arbeit, im Zug, im Auto. Und da wird einfach eine riesige Menge und Masse an Hörspielen nachgefragt. Und das kann man wunderbar mit Streaming realisieren.
In den USA, da sind ja sogenannte Fiction-Podcasts auch ziemlich erfolgreich. Also zum Beispiel Welcome to Night Vale oder Alice Isn't Dead. Ist das auch ein Weg, den Hörspiele auch in Deutschland gehen könnten? Also geht das in diese Richtung?
Also im Grunde sind es ja Hörspiele, nur anders deklariert. Aufgrund der kulturellen Historie, wie eingangs erwähnt, wir sind es gewohnt. Wir haben quasi als Kinder bereits mit der Muttermilch Hörspiele aufgesogen. Und für die Amerikaner ist es ein relativ neues Phänomen. Im englischsprachigen Raum gab es natürlich die BBC, die hat tolle Radiohörspiele produziert. Aber in Amerika ist es vor allem durch Audible bedingt, ist es ein relativ neues Phänomen.
Und Sie haben ja auch am Anfang erwähnt, dass Sie vor allem Menschen zwischen 35 und 50 erreichen mit den Hörspielen. Wie erreicht man die jüngere Generation?
Also der Maritim Verlag hat beispielsweise einen eigenen YouTube-Kanal. Wir veröffentlichen jeden Samstagabend ein komplettes Hörspiel, ungeschnitten. Und dort habe ich die Erfahrung gemacht, sind überwiegend jüngere Leute am Hören. Da ist die Zielgruppe tatsächlich zwischen 20 und 40, würde ich sagen.
Und was sind das für Hörspiele? Haben die einen bestimmten Themenschwerpunkt?
Also auf dem YouTube-Kanal findet man eine ganz, ganz große Bandbreite, eigentlich den kompletten Querschnitt durch den Maritim-Katalog, und der bietet nahezu alles. Das heißt, wir haben eher historische Themen, Sherlock Holmes ist sehr beliebt, wir haben einen ganzen Kosmos um Sherlock Holmes drum kreiert, mit Jules Verne beispielsweise, mit Professor van Dusen. Also historische, fiktive Charaktere bekannter Literaten. Es gibt aber auch moderne Themen. Offenbaren 23 befasst sich mit den aktuellen Verschwörungstheorien oder den größten Verschwörungstheorien der Menschheit. Es gibt sehr viel Grusel, es gibt sehr viel Krimis, Thriller. Pater Brown, Mimi Rutherford sind beliebte Krimi-Themen. Es ist so leicht Agatha Christie angelehnt beispielsweise. Also es gibt nahezu alles bei uns.
Viele KünstlerInnen beschweren sich auch oft, dass sie kaum honoriert werden bei Streaming-Diensten. Und wenn man jetzt nicht einen sehr großen Namen hat, dass es wirklich sehr schwierig ist, das als Einnahmequelle zu nutzen. Ist das bei Hörspielen eigentlich anders?
Also es gibt, glaube ich, sehr viel verbreitete Horrorgeschichten oder Negativbeispiele, dass Pharrell Williams ja auch mit seinem Happy-Hit nur umgerechnet ein warmes Mittagessen verdient hätte. Weiß ich nicht, ob das so ist, ob er tatsächlich so schlecht verhandelt hat. Ich glaube es nicht. Aber der Hauptunterschied beim Hörspiel ist natürlich, wir haben ganz andere Veröffentlichungszyklen. Das heißt, so ein Superstar wie Lady Gaga, Beyoncé, die machen vielleicht alle 2-3 Jahre mal ein Album. Und da hören die Leute dann höchstwahrscheinlich tatsächlich nur die aktuelle Single. Und bei Hörspielen, wenn es uns gelingt, die Leute den ersten, zweiten Track gehört haben zu lassen, dann behaupte ich mal, hören sie auch weiter und hören sich das komplette Album an. Und ich kann im Grunde alle 2-3 Monate eine neue Folge veröffentlichen, die dann wiederum den Backkatalog, also die alten Folgen, nochmal mitbefruchtet und das Interesse neu erweckt.
Also von der Kassette zur CD hin zum Streaming-Dienst. Sebastian Probert, Geschäftsführer des Hörspiellabels Maritim, war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
120 Jahre, diese riesige Zeitspanne umfasst das Bewegtbildmaterial, das das British Film Institute gesammelt hat und ausschließlich Werbefilme zeigt. Damit gehört es zu den größten Reklamebildarchiven weltweit. 300 dieser Filme sind jetzt online im Netz zur Verfügung gestellt worden und Lars Überland hat sie sich für uns angesehen.
Die kuratierte Online-Auswahl des British Film Institute mit dem Titel Commercial Break zeigt Werbefilme als Teil der Filmgeschichte, wie sie experimentierten und erwachsen wurden, sich in Genres ausprobierten und wie es Flops und sowas wie Blockbuster gab.
Hang on a minute.
Is this a record?
Natürlich sorgten jede Menge Schauspieler und Komiker wie Tony Hancock und die halbe Monty Pythons-Truppe für gesteigertes Zuschauerinteresse. Das Duo Peter Cook und Dudley Moore redete sich 10 Jahre nach der WM-Pleite England-Deutschland von 66 und vor allem nach der 3-2-Niederlage von 1970 noch Jahre später das Spiel schön, ermutigt durch ordentliche Schlücke Guinness.
England 2, West Germany 0. Was that the final score?
That was the score when I finished that particular Guinness.
Oh, yeah. Oh.
Aber gute Werbung spiegelt auch die Veränderung der Gesellschaft. Verblüffend innovativ war die Reklameserie für die Gesundheit von Frühstückseiern, inszeniert von der Mutter des modernen britischen Theaters Joan Littlewood in der Art des neuen realistischen Arbeitertheaters der 60er.
Squander your eggs. Enjoy the luxury of a petit déjeuner. Throw in all you have. Hey, what's petit?
Und keine Traumfamilie räkelt sich in der Morgensonne auf dem Rasen, während eine junge Mutter die Omelettes rausbringt. Nein, im Arbeiterviertel mit Karnickelstall im winzigen Gärtchen quält sich die übermüdete Familie in einer äußerst beengten Wohnung aus den Betten, während nur die Mutter ihrer Lieblingsfantasie der verwöhnten Diva nachgeht. Und trotzdem ist es heimelig. Diese Werbespots wären aber nicht britisch, wenn man nicht auch ein paar außerordentlich durchgeknallte Beispiele zu sehen kriegte. Für ein gesundes Malzmilchgetränk wurde in Stop-Motion-Tricktechnik eine völlig überdrehte 6 Minuten lange Wildwestoper gebastelt und ein düsterer Thriller, in dem ein Messermann stets Warnungen an Wände pinnt, warnt schließlich nach 5 gruseligen Minuten vor Zahnfleischbluten. Einiges ist natürlich von heute aus gesehen auch unfreiwillig komisch. Mit Absicht zum Brüllen lustig aber ist die Serie, mit der die Firma PG Tips auf dem hart umkämpften englischen Teemarkt die Kunden anlockte. Echte Schimpansen spielten darin in Menschenkleidung gewissermaßen die Golden Girls nach. Die alten Damen Ada und Dolly, wie sie ihren Alltag kommentieren, zum Beispiel die Ungeduld überarbeiteter Eltern oder die wunderliche neue Frisur von Betty, die sie gleich im Friseursalon reklamieren müssen, der natürlich von lauter Schimpansen mit schrecklichen Frisuren bevölkert ist. Das war so ulkig, dass die Schimpansenfilme von 1978 bis 2002 gedreht wurden und ziemlich aufwendig. Denn da Schimpansen ja nur die Größe von Kindern erreichen, musste die gesamte Ausstattung der Wohnungen und Läden samt Gebrauchsgeräten in Kindergröße nachgebaut werden.
Good strong coffee. Pick one up, it'll do the same for you.
Aber auch die ganz realen politischen Ängste wurden in Werbespots aufgegriffen. Zum Beispiel, als Großbritannien 1972 in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft eintrat und die Konkurrenz der anderen Mitgliedsländer fürchtete, unter anderem bei Bohnen, gebackenen Bohnen. Da trat in der Werbung für Baked Beans von Heinz ein Junge mit einem Mutmachergedicht auf, wie es die Brexit-Gegner bislang nicht hingekriegt haben. Jetzt gehören wir zum europäischen Markt und müssen also Froschschenkel und Schnecken essen. Aber das macht mir keine Angst, denn wir kriegen ja auch weiter Heinz Beans auf Toast zum Tee.
We'll always have Heinz Beans on Toast for Tea.
Beans, Beans, Heinz. Love Überland war das mit den Highlights aus 120 Jahren britischer Werbefilmgeschichte. Regisseure wie Joseph Losey oder Ridley Scott sind in diesem riesigen Filmarchiv vertreten und 300 Werbefilme sind jetzt im Netz zugänglich.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Yesterday, Apollo 11, Kursk. Falls Ihnen diese Filmtitel alle überhaupt gar nichts sagen, gar kein Problem. Christian Berndt hat sie sich für unsere wöchentliche Rubrik Vorgespult angesehen. The sun's in the
sky. Jack, ein erfolgloser englischer Musiker, spielt wieder mal in einem halbleeren Dorfpub. Dann auf dem Heimweg fällt plötzlich überall das Licht aus und Jack wacht im Krankenhaus auf.
Was ist passiert?
Keiner weiß das so genau. Das war überall auf der Welt ein totaler Stromausfall für 12 Sekunden. Und genau in diesen Sekunden hattest du das Pech, dass dich der Bus angefahren hat.
Dabei ging die Gitarre zu Bruch. Seine Freunde schenken ihm eine neue. Jack bedankt sich mit seinem Lieblingssong.
Oh, wann hast du den geschrieben? Das ist...
Das habe ich ja nicht. Paul McCartney hat den geschrieben, also die Beatles.
Wer?
Jack denkt, seine Freunde machen einen Witz, aber dann googelt er und tatsächlich, die Beatles sind aus dem Gedächtnis der Menschheit verschwunden. Nur Jack kennt die Band. Danny Boyle erzählt in seinem neuen Film Yesterday ein absurdes Filmmärchen. Jack fängt an, mit Beatles-Songs aufzutreten und wird zum Weltstar. Aber er muss auch Änderungsvorschläge seines neuen Managements akzeptieren.
Bei diesem Song habe ich einen Vorschlag.
Hey, Dude, bist du sicher?
Er hat recht. Das ist besser.
Danny Boyle inszeniert Yesterday mit Ironie und Charme als Beatles-Hommage, der anrührende Momente gelingen. Etwa, wenn das Wembley-Stadion ergriffen All You Need Is Love als neuen Hit mitsingt. Leider bleibt die Umsetzung der schönen Idee insgesamt etwas oberflächlich. Interessant wäre gewesen, mehr der Frage nachzugehen, was an der Musik heute zeitgemäß wirken könnte. Stattdessen nimmt eine ziemlich überflüssige Liebesgeschichte viel Raum ein. Aber wie Boyle die Utopie von Musik als Glaube an eine bessere Welt von London bis Moskau zelebriert, hat herzerwärmenden Zauber. Ein Reporter fragt die Astronauten, wie sie sich fühlen, in wenigen Stunden als erste Menschen auf den Mond zu fliegen. Zum 50. Jahrestag der Mondlandung kommt der amerikanische Dokumentarfilm Apollo 11 ins Kino, der ausschließlich aus Originalaufnahmen montiert ist. Man sieht die Piloten bei der Vorbereitung und ein Hauch von Woodstock umweht den Raketenstart. Menschenmassen campen rund um das Gelände. Regisseur Todd Douglas Miller gelingt es, die Zuschauer direkt in die aufgeregte Stimmung hineinzuversetzen, und die Aufnahmen der Begleitumstände sind das eigentlich Interessante am Film. Statt minutiöser Mondflugrekonstruktion hätte man gerne mehr von der Fernsehberichterstattung mitbekommen, in der zwischenzeitlich, wie man sieht, die Unfallflucht von Ted Kennedy den Mondflug als Topthema verdrängte. Aber es ist ein reizvolles Gefühl, in neu bearbeiteten Breitwandbildern wie in einer Zeitmaschine noch einmal in diese schnell verflogene Aufbruchsstimmung einzutauchen. The salesman, here's my heart and here's my hand. Eine russische Marinebasis im Jahr 2000. Matrosen feiern die Hochzeit eines Kameraden, bevor es zum Manöver geht. Als ihr U-Boot, die Kursk, auf See geht, überhitzt sich ein Torpedo. Der Torpedo explodiert und die Kursk sinkt. Der dänische Regisseur Thomas Vinterberg erzählt in seinem neuen Film Kursk von einer Katastrophe, die die Welt erschütterte. Wie durch ein Wunder überleben 23 Matrosen die Explosion, unter ihnen Kapitänleutnant Averin, gespielt von Matthias Schunartz, der seinen Männern fürsorglich Mut macht. Die Marineführung startet Rettungsversuche, aber vertuscht öffentlich die Hintergründe. In einer Pressekonferenz der Admiralität protestieren die Angehörigen.
Ich bin zwar keine Expertin, aber deshalb bin ich noch lange nicht dumm. Das ist keiner hier von uns. Also lügen Sie uns nicht an.
Wie können Sie es wagen?
Die Frage gebe ich an Sie zurück.
Vinterberg schildert minutiös den Ablauf der Ereignisse, zeigt die Not der Männer im U-Boot und den Kampf der Ehefrauen. Aber mit simpler Heldenfigurenzeichnung und pathetischer Musik bleibt Kursk zu sehr in konventioneller Erzähltechnik stecken. Zwar erlebt man das skandalöse Versagen der Admiralität, aber ausgerechnet Putin bleibt unerwähnt. Dabei war er als neuer Präsident verantwortlich für die fatale Verschleppung der Rettungsmaßnahmen, und als Reaktion auf die kritische Berichterstattung begann Putin damals, das Fernsehen gleichzuschalten. Heute lässt er sich dafür feiern, das marode Militär nach der Kursk-Katastrophe wieder fit gemacht zu haben. Diese Argumentation spielt der Film mit der Auslassung von Putins Anteil an der Katastrophe naiv in die Hände. Zwar singt Kursk ein Hohelied auf den zivilen Widerstand, der allerdings erfolglos bleibt, und das verleiht der Geschichte eher schicksalhafte Tragik statt politischer Brisanz.
Christian Berndt war das mit seinen Einschätzungen zu den Filmen, die Sie ab morgen in den Kinos ansehen können. Und damit endet der Kompressor. Sie können alle Beiträge und Gespräche wie immer nachhören und nachlesen auf unserer Internetseite www.deutschlandfunkkultur.de und natürlich auch in unserer DLF-Audiothek-App.